der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Holger, noch ein Glühwein?
Sehr gern.
Ja, ich hätte auch noch Kekse im Angebot, Michael.
Ja, greif zu. Ich nehme auch beides gerne.
Werde ich veranlassen hier. Einmal bitte für beide nochmal. Oh, wir laufen schon. Herzlich willkommen zur letzten Folge des Jahres. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Weihnachtszeit. Und es hat ja schon Tradition hier im Tourfunk, dass wir am Ende mit euch einmal auf das Radsportjahr zurückblicken. Unser Radioreporter Holger Gersker ist dabei. Hallo Holger.
Hallo Moritz und Prost.
Ja, zum Wohl. Michael Ostermann von sportschau.de. Hi.
Hallo und eine schöne Adventszeit, Weihnachtszeit, hoffe ich.
Ja, es war wieder ein ereignisreiches Sportjahr. Tour de France, Olympia, Fußball-EM der Männer. Also im Sommer hatten wir alle gut zu tun. Entweder weil wir darüber berichtet haben oder weil wir vom Radio oder vom Fernseher geklebt haben. Ich bin Moritz Kasserlet und Tradition, die will es so, dass wir hier alle unsere Top 3 des Jahres mitgebracht haben. Unsere Highlights des Radsportjahres 2024. Das ist euer Jahresrückblick für das Radsportjahr. Holger, willst du mal anfangen? Was ist dein Platz 3 in diesem Jahr?
Ja, mein Platz 3, um die Ehre der deutschen Radprofis hochzuhalten, weil ich weiß ja schon ein bisschen, ich habe auch ein bisschen geschielt, was ihr so habt, da kommt ja leider nicht so sonderlich viel bei
woher
raus
auch?
In diesem Jahr. Ja, es gab schon bessere Jahre. Und das meine ich ausdrücklich, was die pure Siegesbilanz angeht, denn wir haben ja herausragende deutsche Leistungen gesehen. Ich sage nur als Beispiel Nils Polit bei der Tour de France im Sinne und im Dienste von Tadej Pogacar. Es gab insgesamt eben nur 11 internationale Siege für deutsche männliche Radprofis und 5 für die Frauen. Das ist verflixt wenig. Und Diane Lippert hat eine Giro-Etappe gewonnen. Bei den Männern nur 2 auf World-Tour-Niveau, für Bauhaus einmal beim Tirreno Adriatico. Und das ist meine Nummer 3, Georg Steinhauser, das ist sicherlich der wertvollste deutsche Radsportsieg des Jahres, was die Straßenrennen angeht, bei den Frauen und bei den Männern. Eine Giro-Etappe. Und allein wenn man in das Protokoll dieses Tages in den Dolomiten schaut, dann sieht man erster Georg Steinhauser, zweiter Tadej Pogacar. Und das allein konnte man sich einrahmen, denn es ist einer der ganz wenigen Tage in diesem Jahr gewesen, an dem Tadej Pogacar entweder vielleicht ein bisschen zu spät attackiert hat oder wirklich die Gelegenheit auch mal verstrichen lassen hat, dass doch mal ein anderer gewinnen konnte und dass ausgerechnet so ein Neuling, ein 22-Jähriger, das so kaltschnäuzig genutzt hat wie Georg Steinhauser. Am Ende waren es 30 Kilometer Solofahrt, also fast ein bisschen im Pogacar-Style, und er ist da oben angekommen. Sein Vater Tobias Steinhauser, den ich auch über viele Jahre begleitet habe als Radprofi, saß im Fernsehstudio von Eurosport. Das war für die auch eine unglaublich glückliche Fügung, dass er ausgerechnet an diesem Tag vorbeikam und sich da, wie ich jetzt gelesen habe, sehr, sehr beherrschen musste, um nicht seine gesamten Emotionen rauszulassen. Ein sehr, sehr besonderer Tag. Ich habe Georg Steinhauser jetzt auch kennengelernt bei der Weltmeisterschaft in Zürich. Sympathischer junger Mann, der hoffentlich auch noch mehr aus seiner Karriere rausholen kann und der da bewiesen hat in den Dolomiten, was er für ein Großer ist. Zumal er bei diesem Giro ja einmal auch noch Dritter geworden ist, in den Bergen wirklich gut unterwegs war, und ich bin sehr gespannt, ob sein Team Education First ihn im nächsten Jahr zur Tour de France schickt.
Ja, weil du jetzt so ein bisschen, mein Eindruck war, dass du die deutschen Erfolge so ein bisschen geschmälert hast in diesem Jahr. Wir wollen nicht vergessen, Florian Lipowitz, ne? Ganz großartiges Jahr. 7. Platz, Gesamtwertung Vuelta, also einer der Aufsteiger des Jahres.
Das ist die pure Siegesbilanz, also die Bilanz der Siege, und es gab natürlich auch entsprechende gute Helferdienste, und es gab eben diesen, Florian Lipowitz war ja beim Giro gut unterwegs und ist dann blöderweise ja, musste nach Hause, weil er krank wurde.
Dringende Hörempfehlung hatten wir neulich bei uns im Tourfunk, hört da gerne rein, dann lernt ihr den Mann ein bisschen besser kennen. Sehr sympathische Erscheinung und großes Talent. Michael, dein 3. Platz.
Ja, mein 3. Platz ist das Team Red Bull Bora Hansgrohe. Das ist natürlich irgendwie, der passt Lipowitz ganz gut. Und zwar das Auf und Ab. Also ich bin ja jemand, der gerne die Dinge sozusagen im Prozess beobachtet. Und ich finde das, was da in Raublingen passiert, sehr, sehr spannend. Also nicht nur wegen des Einstiegs dieses großen Sponsors oder jetzt ja Eigentümers seit Sommer, die Marke mit der Dose, sondern weil sie, finde ich, in einem Umbruch sind. Und den fand ich sehr spannend. Also A, haben sie natürlich mit Primoz Roglic das große Ziel gehabt, die Tour de France zu gewinnen. Und das ist krachend gescheitert, muss man leider sagen. Also A, fand ich das Team nicht gut aufgestellt für die Tour de France. Das hat man schon gleich gesehen, als es nach dem Grand Départ in Italien zurück nach Frankreich ging, über den Galibier. Da war Primoz Roglic schon früh alleine, dann auf der Gravel-Etappe, wo sie überhaupt nicht im Bilde waren und ihn auch irgendwie verloren haben und das Team quasi fast zerfleddert ist da auf diesen Schotterpisten. Und dann kam natürlich dieser unverschuldete, schwere Sturz von Primoz Roglic auf der 12. Etappe, die dann die Träume endgültig zunichte gemacht hat. Also das alles war so ein Dämpfer und am Ende war es die schlechteste Bilanz seit dem Aufstieg in die World Tour bei der Tour de France. Aber sie haben eben mit Florian Lipowitz wahrscheinlich eins der größten Talente im deutschen Radsport jetzt in ihren Reihen, der bei der Vuelta mit Platz 7 hervorragend performt hat, der beim Giro einen sehr, sehr guten Start hatte, bevor er aussteigen musste. Holger hat es erwähnt. Beziehungsweise du hast es erwähnt, Moritz. Und Roglic hat ihren zweiten Grand Tour Sieg beschert, dann eben doch noch, nicht bei der Tour de France, wie er hofft, aber zumindest bei der Vuelta. Und Najai Hindley, der 2022 den Giro gewonnen hat, ist das die zweite Grand Tour, die sich Bora da ans Revers heften kann. Und ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Wir haben ja vor ein paar Wochen über die Tourstrecke 2025 gesprochen. Und das sehe ich jetzt nicht, dass Herr Roglic, obwohl sie das angekündigt haben, sie wollen es mit ihm nochmal versuchen, dass er da irgendwie eine Chance hätte gegen Pogacar und oder Jonas Vingegaard. Aber ich glaube, dass diese Entwicklung dieses Teams, ein kompletter Strukturwandel, Kemner geht, Schachmann geht, Buchmann geht, und es ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl hatte, sie sind wirklich, haben sie auch immer gesagt, sie gehen nicht mit der finanziellen Keule durchs Peloton und holen sich da jetzt irgendwie alle Stars. Und da muss man jetzt mal gucken. Also ich finde, das ist ein sehr spannender Prozess, schon dieses Jahr gewesen, hat nicht so funktioniert, wie sie es erwartet haben. Aber das sind ja dann immer die Dinge, wo solche Niederlagen, nenne ich das jetzt mal, aus denen wächst man. Und am Ende war es dann eben mit dem Vuelta-Sieg doch ein versöhnliches Jahr für das einzige deutsche World-Tour-Team.
Ja. Mein dritter Platz ist der WM-Titel von Niklas Behrens, ein U23-Weltmeister aus Deutschland, geholt in Zürich bei der WM. Holger, du warst vor Ort, kannst wahrscheinlich gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen, weil du das ja wirklich fast hautnah miterlebt hast. Junger Mann, sehr talentiert, ein Sprinter-Typ eher, also groß und auch kräftig, also kein Bergfloh, sondern einer, der dann vielleicht auch mal für die großen Sprints ein Thema wird, hat auch dieses Rennen in einem Zweiersprint gewonnen und darf sich jetzt Weltmeister nennen, war bei der EM schon Zweiter geworden, da hat er einen Sprint verloren, ist deutscher U23-Meister auf der Straße geworden und ein guter Typ und wechselt jetzt zum neuen Jahr zu Wismar Liesebike und er war neulich im Studio von Radio Bremen im Sportblitz.
Wir sagen auch viele, die Lernkurve war recht steil und mein großer Traum war es, Profi zu werden. Jetzt bin ich ab 1.1. bei dem holländischen World Tour Team unter Vertrag und wenn es dann losgeht mit den ersten Teamtrainingslagern im Dezember und dann in Spanien, dann werde ich es auf jeden Fall realisieren und dann freue ich mich schon drauf, mit denen gemeinsam am Esstisch zu sitzen und über die Saison und über andere Sachen zu reden.
Holger, ist das ein sinnvoller Wechsel von ihm? Weg von Lidl Trek zu Wismar Liesebike zum also Klassenprimus?
Ja, mein erster Reflex war, oha, warum das denn? Lass dich doch in Ruhe aufbauen und Lidl ist eine gute Adresse. Es gibt ja auch da die deutsche Komponente, das ist ja auch Lennart Kemner, auch mehr oder weniger Bremer, der da hingeht. Das wäre auch landsmannschaftlich doch ein toller Ansprechpartner und ihr könntet euch da zusammen helfen und so. Und jetzt und direkt mal in so ein Riesenteam, das da aufgebaut ist, wo es Superstars gibt. Natürlich gibt es auch bei Lidl mit Mats Pedersen, mit Jonathan Milan herausragende Radprofis, aber da ist der Druck dann doch ein anderer. Nochmal bei Wismar, die vor einem Jahr alle großen Rundfahrten gewonnen haben und wo du dann halt auch noch Wort von Art hast, Und wie kann man sich da entwickeln? Was haben die für Rennen? Sie haben Olaf Koy natürlich auf der Sprinterbasis. Aber ich habe auch viele Meinungen und Stimmen inzwischen gelesen in den vergangenen Wochen, die sagen, es sei genau das Richtige, weil er bekommt da das passende Know-how. Er hat mit Grischa Niermann einen sportlichen Leiter, der aus derselben Region kommt in Deutschland als Niedersachse. Und er hat natürlich auch die Zeit, sich da zu entwickeln. Und er ist angeblich so gut oder wird so gut sein, dass er sich natürlich auch da durchsetzt. Wir wissen ja alle nicht so ganz genau, in welche Richtung das geht, und das ist auch so meiner Erinnerung ein bisschen an Zürich. Ja, er war auf einem völlig anderen Parcours direkt davor Europameisterschaftszweiter geworden im Massensprint, aber die hat ja keiner auf dem Zettel, wenn es auf so einen Bergkurs geht in Zürich. Aber wie er da mit den Besten mitgefahren ist, mit super Kletterern wie Isaac del Toro aus Mexiko, der die Tour de l'Avenir gewonnen hat, der als Nachfolger für Tadej Pogacar aufgebaut werden soll, und den hat er im Griff gehabt am Berg. Das war schon sehr, sehr spektakulär und auch taktisch extrem gut gefahren. Deswegen, er wird sicherlich nicht die Tour de France gewinnen. Dafür, also das wird heutzutage, schafft das keiner mit 1,90. Er ist 1,93 groß. Aber da gibt's ganz, ganz viele Optionen für ihn, was aus ihm mal werden könnte. Und wenn er wirklich so talentiert ist und weitermacht, er fährt ja noch nicht so lange Rad, also als Spezialist, der war ja Triathlet, dann bin ich mal sehr gespannt. Und dann ist natürlich das Know-how von Visma genau die richtige Idee. Wenn man es tun kann, dann sollte man es machen.
Ich möchte dir in einer Sache widersprechen, Holger. Das sage ich jetzt als Bremer. Grischa Niermann kommt aus Hannover und wir sind nicht dieselbe Region.
Aber Niedersachsen kommt ja bei euch da auch so vorbei. So,
ja, es ist unter Umständen nicht so weit weg. Das ist völlig richtig. Niklas Behrens, jetzt schweifen wir so ein bisschen ab, aber das würde ich gerne mit reinnehmen, weil das natürlich auch ein Ereignis in diesem Jahr war, das den Radsport irgendwie geprägt hat, ist an dem Tag Weltmeister geworden, als Muriel Furrer gestorben ist, die junge Schweizerin, die tödlich verunglückt ist bei der Straßen-WM in Zürich. Und das war für ihn natürlich auch irgendwie alles sehr seltsam.
Es waren natürlich gemischte Gefühle. Also ich war tatsächlich durchs Ziel gefahren und habe mich mega gefreut. Und dann habe ich schon kurz gemerkt, danach erst haben alle mit mir gefeiert und dann plötzlich war Stille so. Ich wusste davon vorher noch gar nichts. Und dann haben sie mir es überbracht und dann waren natürlich so echt gemischte Gefühle auf dem Podium, dass dann halt alle getrauert haben, aber zugleich sich auch gefreut haben. Nationalhymne wurde nicht gespielt, das war ein bisschen schade, aber sowas muss natürlich gar nicht irgendwie vergessen werden.
Nee, wollen wir auch nicht vergessen. Ein trauriger Moment in diesem Radsportjahr 2024. Der tödliche Sturz von Muriel Furrer bei der Straßenrad-WM in Zürich. Und am selben Tag, das ist mein Platz 3 bei den Highlights des Jahres, ist Niklas Behrens U23-Weltmeister geworden. Holger, dein zweiter Platz.
Führt uns wieder in den Sommer zurück und zu den Frauen. Und es geht um die Entscheidung bei der Tour de France Femme, also der Frauenrundfahrt durch Frankreich. Muss das auch ein bisschen aus persönlicher Sicht sagen. Es war ein unglaublich intensiver Radsportsommer und Sportsommer mit der Tour de France, direkt danach die Olympischen Spiele. Und dann startete ja direkt am nächsten Tag nach der Schlussfeier, also wenige Stunden nach der Schlussfeier von Olympia, die uns ja alle auch sehr gefordert haben, die Tour de France der Frauen. Und dann ist man natürlich so als Reporter, ehrlicherweise, es geht natürlich dann schon eine Stufe runter. Für mich war danach auch noch Deutschlandtour, zumindest die ersten Tage. Ich war dann wieder in Paris zu den Paralympics und am Ende dann auch noch in Zürich zur Straßenrad-WM. Und dann ist so die Tour de France der Frauen, sagen wir mal so, naja, die ersten vier Etappen endeten mit niederländischen Siegen, es plätscherte so dahin, es deutete alles darauf hin, dass Demi Vollering das Ding locker gewinnt, bis sie dann stürzte und die Mannschaft ein katastrophales Krisenszenario offerierte, in dem niemand aus dem Team auf sie gewartet hat und sie dann alleine mit über anderthalb Minuten Rückstand ins Ziel kam und dann die Aufholjagd auf die dann führende Kasia Nevia-Doma führte ja dazu, dass die Entscheidung am Schlussanstieg nach Alpe d'Huez fiel und selbst auf der Etappe war eigentlich am Pass davor eigentlich schon alles klar, weil Demi Vollering den Rückstand von etwas mehr als einer Minute schon gut gefahren hatte. Und dann, ja, was sollte passieren? Natürlich nach Alpe d'Huez hoch, holt sie das locker. Aber es kam dazu, dass die wirklich über diese knappe Stunde Auffahrt nach Alpe d'Huez permanent um wenige Sekunden die Führung in der Gesamtwertung hin und her wechselte. Es auch noch fraglich war, wer würde welche Bonifikationssekunden bekommen. Und dann kam es zu einer Entscheidung, die mein Fernsehkollege Florian Nass in diesen Augusttagen so geschildert hat.
Wollering ist im Ziel. Sie wartet. Sie ist völlig fertig. 55 Kilometer vor dem Ziel greift die an am Col du Glandon, um das vielleicht noch wettzumachen. Aber jetzt ist es für sie, für Kasia Nevjadoma aus Polen, die letzte Kurve. Rein ins Ziel, rein zur Erfüllung eines riesengroßen Traumes. Und es wird für sie reichen, denn sie hat diesen Vorsprung. Sie muss nach 1:04 Rückstand im Ziel sein. Sie macht noch 4 Sekunden. Musik sprintet allerdings mit, nimmt ihr noch die Sekunden ab. Aber sie ist rechtzeitig im Ziel bei 1:01. Sie rettet 4 Sekunden Führung ins Ziel. Wenn ich es richtig gerechnet habe, entscheidet sich die Tour de France der Frauen wegen 4 Sekunden. Sowas hat es bei den Männern noch nie gegeben.
Tja, genau, das ist der Punkt. Klar, es sind nur 8 Etappen, das passiert dann bei 21, dann auch bei den Frauen sicherlich nicht. Und dennoch, ich glaube, auch bei den Frauen werden wir das so schnell nicht wieder erleben. Eine Tour de France-Entscheidung innerhalb von 4 Sekunden. Also um wieder auf den Anfangspunkt zurückzukommen. Also dann hat diese Tour de France am letzten Tag einem so gepackt und dass man am Ende des Jahres auch sagt, ja, dass dieses Rennen, diese Entscheidung in Alpe d'Huez war tatsächlich für mich die Nummer 2 dieses Radsportjahres.
Ja, eine würdige Nummer 2. Absolut. Ganz großer Tag. Michael.
Ja, ich würde sagen, das war eins der spannendsten Radrennen, was ich überhaupt jemals gesehen habe. Also dieser Tag dann nach Alpe d'Huez. Aber du willst sicherlich meine Nummer 2 auch wissen.
Genau.
Ja, und das ist dieser Mann.
Ja, yeah, you know, it's since I start cycling, Tour de France was, yeah, I'm never dreaming to be part of Tour de France, but now, yeah, I can't believe it. To win in Tour de France, second year in the big bunch sprint, yeah, for me was unbelievable.
Ja, das war Biniam Girmay, der nicht nur 3 Etappen gewonnen hat bei der Tour de France in diesem Sommer, sondern auch das grüne Trikot. Und ja, ich weiß, Hautfarbe darf und soll keine Rolle spielen. In dem Fall ist es nicht die Hautfarbe, aber es ist eben seine Herkunft aus Afrika, aus Eritrea, die dieses grüne Trikot besonders hat. Er ist der erste schwarze Radprofi, der das grüne Trikot gewonnen hat, der eine Etappe gewonnen hat bei der Tour de France. Und das ist besonders, weil eben die Strukturen andere sind. Radsport ist immer noch ein sehr von Weißen geprägter Sport. Das sagt er ja auch selber. Also er hat am 2. Ruhetag der Tour de France gesagt, es ist nicht immer leicht, der einzige Schwarze im Peloton zu sein. Und es wäre schön, wenn es mehr gäbe. Aber er selbst hat als Kind eben noch vorm Fernseher gesessen und hat gedacht, na, das ist ein Sport, da dürfen wir gar nicht mitmachen, das machen nur Weiße. Sein Vater hat ihm dann gesagt, wenn du dich anstrengst und dich bemühst, so hat er es erzählt, kannst du alles schaffen. Und jetzt ist er das große Vorbild wahrscheinlich für viele Jugendliche, gerade in Eritrea, die den Radsport lieben, weil es dort eine riesen Radsportbegeisterung gibt. Das hat man gesehen, die Bilder aus Asmara waren sehr beeindruckend, wie die Menschen auf der Straße getanzt haben nach seinem Etappensieg in Turin auf der 3. Etappe und das ging so weiter. Und er ist einen sehr, sehr harten Weg gegangen und zum Beispiel sein sportlicher Leiter Eike Fischbeck beim Team Wanty Intermarché hat ja auch gesagt, wir als Teams müssen sehen, dass wir diesen afrikanischen Junioren, dass wir da besser sichten, dass wir die nach Europa holen. Also während hier Junioren schon mit dem besten Material Höhentrainingslager absolvieren, ist man dort froh, dass man ein Rennrad hat. Und das müssen wir ändern, weil die afrikanischen Junioren immer weiter abgehängt werden. Und das ist auch ein Plädoyer, was Girmay gehalten hat, wie ich fand, sehr eindrucksvoll. Während der Tour de France hat gesagt, das ist unsere Verpflichtung oder ist die Verpflichtung der Teams, eben besser zu scouten, auch in diesen Ländern und Möglichkeiten zu schaffen. Und er hat mit seinem Siegen sicherlich ganz viele Leute inspiriert. und hat das wirklich grandios gemacht. Und selbst ein Sturz kurz vor Schluss, wo man noch einmal in Nîmes paar Tage vor dem Ende der Tour de France in Nizza dann Angst haben musste, dass er möglicherweise die letzten schweren Etappen in den Alpen nicht durchsteht und grün doch noch abgeben muss. Aber da hat er sich durchgekämpft und war am Ende verdienter Sieger des grünen Trikots und ein ganz besonderer, weil er eben weit über seinen persönlichen Triumph hinaus den Radsport, ja, wahrscheinlich die Globalisierung des Radsports weiter vorangetrieben hat und jetzt als großes Vorbild für viele afrikanische Radprofis oder Junioren, für viele afrikanische Junioren gilt. Das, deswegen ist er meine Nummer
2. Im kommenden Jahr ist die Straßenrad-WM in Afrika, in Ruanda. Holger, welche Rolle kann das spielen?
Ja, also das hoffentlich bewirkt es, dass in diesen Regionen eben noch mehr Kids aufs Rad steigen. Es wird in jeder Hinsicht eine sehr besondere WM. Es ist auch eine super schwierige, auf einem der schwersten Kurse, die es je gegeben hat, mit, ich glaube, über an die 6000 Höhenmetern für die Männer und die Frauen. Auch heftig auf dem Kurs. Es ist natürlich auch Ruanda mit Eritrea nicht vergleichbar. Für uns ist das immer noch dem Motto, dass es alles sind Länder da so in Afrika. Die sind ja politisch extrem unterschiedlich. Es bringt auch solche Länder mal ein bisschen in den Fokus. Und natürlich hofft man, dass es ähnlich wie in der Leichtathletik läuft, dass Ausdauertalente aus diesen Sportarten eben auch den Radsport beleben können. Wiewohl das natürlich sowieso ein Jahr wird, wenn wir dieses kurz vorausschauen, wo der Radsport ganz neue Regionen erschließen wird. Die Bahnrad-WM wird hier in Chile sein und der Giro d'Italia beginnt ja in Albanien.
Ja, mein zweiter Platz, ein historischer Radsportmoment.
Viele Fragezeichen vor dem zweiten Massensprint dieser Tour. Kann wieder Binyam Girmay aus Eritrea alle übertölpeln? Kann diesmal der Top-Favorit Jasper Philipsen gewinnen? Der ist an der vierten, fünften Stelle und aus der deutschen Sicht heraus. Phil Bauhaus ist so in etwa Achter, Neunter, versucht das Hinterrad von Jasper Philipsen zu erwischen. Das ist ihm jetzt auch gelungen. Neben ihm fährt Mark Cavendish. Oh, die beiden mit den Ellbogen rangeln um das Hinterrad von Jasper Philipsen. Phil Bauhaus muss da mit den Ellbogen arbeiten und auch mit der Schulter hart arbeiten gegen Gaviria aus Kolumbien. Und damit kommt er ins Hintertreffen. 400 Meter vor dem Ziel. Phil Bauhaus eingebaut, ist zu weit weg, ist da gecheckt worden. Und wer ist ganz vorn? Das ist jetzt erst einmal die Sprintvorbereitung. Tatsächlich hat sich Gaviria damit in die vordere Position gesetzt und Mark Cavendish. Cavendish geht jetzt in Führung, aber es ist noch ein weiter Weg. Mark Cavendish führt, hinten gab es auch Stürze. Cavendish, es ist nicht zu fassen. Es ist nicht zu fassen. Wir haben den 3. Juli und es ist zum ersten Mal so, dass ein Radprofi 35 Tour de France-Etappen gewonnen hat. Ein historischer Moment. Ein historischer Moment, der 3. Juli, 17 Uhr und 39, 35. Etappensieg bei der Tour de France für Mark Cavendish. Und er herzt und umarmt jeden, der ihm da gerade in den Weg läuft. Natürlich vor allem seinen sportlichen Leiter und da natürlich auch die Teamkollegen, die da sind. Mein lieber Mann, was war das für ein Finale, was für ein Erfolg. Der Sieger heißt ganz eindeutig Mark Cavendish.
Ich habe das noch vorm Fernseher gesehen, weil ich in diesem Jahr bei der Tour ein bisschen später dazu gekommen bin. Und es war, also ich hatte wirklich ein Kloß im Hals, weil das war so ein erhabener Moment zu sehen. Also das kam ja auch fast ein bisschen aus dem Nichts. Der war ja auch, korrigiert mich, aber auch also sowohl vorher als auch hinterher in den Sprints selten nah dran, irgendwie nochmal eine Etappe zu gewinnen. Und er hat dieses Ding wirklich dann irgendwie gerissen. Und wie Holger, wie du in deiner Reportage gerade auch geschildert hast, er ist jedem um sich herum um den Hals gefallen. Und Mark Cavendish ist ja auch eine Figur, über die man streiten kann. Also der war früher kein Sympathieträger, um das vorsichtig zu sagen. Von seinem Ehrgeiz gepackt hat er sich nicht nur Freunde gemacht, aber ich finde, er hat in den letzten Jahren so viele, also bei mir zumindest, so viele Sympathien auch gewonnen. Vor 3 Jahren mit seiner, 2021 mit seiner Siegesserie, als er da mit Eddy Merckx dann gleichgezogen ist. Seinem Etappensieg in Carcassonne und so ruhig geblieben und so auch zurückhaltend und es war ihm wirklich zu gönnen irgendwie, dass er das schafft, diese Etappe noch zu gewinnen, aber es war gleichzeitig auch fast nicht mehr zu erwarten und es war ein ganz besonderer Moment und das hast du ja auch super geschildert, Mark Cavendish mit seinem 35. Etappensieg, meine Nummer 2 in diesem Jahr 2024.
Ich fand es ein bisschen schade, an welchem Ort das stattgefunden hat. Der war nicht ganz so würdig. Das war so eine Landstraße abseits eines Dorfes, irgendwo im Nirgendwo, im französischen Nirgendwo. Und tatsächlich waren ja alle total, also man auch alle Kollegen waren ja, also ich glaube Jasper Philipsen war irgendwie nicht so zufrieden, aber ansonsten waren haben alle irgendwie diesen diesen Triumph gewürdigt im Peloton. Aber dann steht man da irgendwo so auf dem Feld im Nichts und erlebt so einen historischen Moment. Also man hätte es fast besser gefunden, wenn das irgendwo an einem, ja sagen wir mal in Bordeaux, einer dieser Sprintorte stattgefunden hätte.
Bitte? Da, ne? Ein Kernkraftwerk war da gleich um die Ecke.
Genau, ja, also es war wirklich ein... Genau, ich habe im Sommer bei meinem bei Sportschau.de getitelt historischer Triumph im französischen Nirgendwo und genau so war es. Also es war wirklich ein trostloser Ort, aber gut, kann man sich nicht immer aber so aussuchen.
Stell dir mal vor, er hätte in Paris auf den Champs-Élysées gewonnen, den Kitsch will ja auch keiner haben, oder? Also dann
das wäre ein drüber gewesen, deswegen habe ich ja Bordeaux gesagt.
Also Cavendish ist der erfolgreichste Etappensieger der Tour de France-Geschichte. Mal sehen, wie lange, wenn Tadej Pogacar so weitermacht, dann hat er ihn bald. Holger, was ist dein Platz 1? Was ist dein größter Moment oder deine größte Geschichte des Radsportjahres 2024?
Jetzt habt ihr mir entweder bewusst oder unbewusst den Teppich ausgerollt, denn es ist jetzt für mich ganz, ganz leicht, das zu sagen. Der Olympiasieg von Remco Evenepoel, und der war natürlich jetzt nicht irgendwo in der Pampa oder kurz vor einem Kernkraftwerk, sondern der war an einem der berühmtesten Orte der Welt, und das hat es auch ausgemacht. Das Rennen an sich, das olympische Straßenradrennen der Männer am 3. August, das war jetzt ja über lange Zeit nicht wirklich so prickelnd, weil das Feld keine 100 Fahrer erst einmal 200 Kilometer fahren musste, bevor es auf diesen unfassbaren Rundkurs ging. An diesem Samstag war Paris gefüllt von Leuten, die alle guter Laune waren, die diese Olympischen Spiele gefeiert haben, und etliche Hunderttausend haben dann versucht, rund um den Montmartre auch Bilder von diesem Rennen zu erhaschen. Allein die Atmosphäre dort, diese positive Stimmung, die es da gab, haben dieses Rennen schon sehr besonders gemacht, und natürlich dann auch der sportliche Verlauf mit diesem Remco Evenepoel, der dann 3,8 Kilometer vor dem Ziel auch noch defekt hatte, völlig durchdrehte, obwohl sein Vorsprung über eine Minute war, weil er dann fürchtete, um den Sieg gebracht zu werden. Und dann durfte ich ihn auch direkt am Eiffelturm sitzend ins Ziel begleiten. Jetzt mache ich was, was ich eigentlich nie mache, mich selber ansagen. Aber so war das damals am 3. August.
Remco Evenepoel fährt durch eine Allee. Links und rechts Bäume und davor in Achterreihen die Menschen. Aber jetzt feiert er sich schon. Da geht der linke Arm hoch und der Zeigefinger. Das ist auch für ihn jetzt klar zu erkennen, wenn er sich umdreht. Da kommt keiner. Das wird gleich das Eintauchen in die Stille. Denn er wird rechts abbiegen und dann über die Seine fahren, durch die Stahlfüße des Eiffelturms hindurch, beziehungsweise davor hinweg. Und dann ist hier im Ziel am Trocadero der große Jubel angesagt. Jetzt kommt diese letzte Rechtskurve für den Mann mit seinem hellblau-gelben Trikot. Ein Stückchen Gelb ist da auch dran. Jetzt richtet er sich hier schon ein bisschen auf und klatscht in die Hände. Er ist auf der Brücke über die Seine. Es sind nur noch 100 Meter und da kann er schon entspannen, da kann er schon jubeln. Unter ihm fährt gerade ein Boot durch hier auf der Seine. Was für ein Bild mit dem Eiffelturm im Rücken. Einer der größten Radsportler aller Zeiten. Remco Evenepoel ist der Olympiasieger. Auf dem Zielstrich steigt er ab, hebt das Rad nach oben. Nein, das tut er nicht. Er stellt es vor sich auf. Ein ikonisches Bild. Remco Evenepoel, das Rad parallel zum Zielstrich, er dahinter und dahinter der Eiffelturm mit den Olympischen Ringen. Was für ein Moment nach einem unglaublichen Radrennen.
Ja, dazu kann ich zum einen noch sagen, dass er natürlich auch das Zeitfahren schon gewonnen hatte. Das macht die Sache nochmal besonders, denn beides zu gewinnen bei Olympischen Spielen, das ist natürlich noch keinem gelungen. Dazu krönt er natürlich auch ein ganz großartiges Jahr, 3. Platz bei der Tour de France, er ist dann noch Zeitfahrweltmeister geworden und fast auf Augenhöhe mit Tadej Pogacar, aber was am Ende tatsächlich für mich bleibt, ist dieses ikonische Bild mit dem Eiffelturm und den Gedanken daran zu haben, dieses Bild von sich zu produzieren. Ich habe so viele Varianten davon gesehen, von so vielen verschiedenen Fotografen, die rund um den Trocadero das in ganz unterschiedlichen Winkeln aufgebaut haben, und ehrlicherweise daran werde ich noch Ewigkeit denken, eben wegen dieses Moments. Und ich weiß aber auch noch ganz genau, Moritz, du warst ja auch da, du standst neben mir und das Erste, was du gesagt hast, der ist mir ein bisschen zu cool.
Ja, stimmt. War meine Reaktion. Das war mir ein bisschen zu, das war zu, das ist mir zu glatt, das ist mir zu perfekt.
Aber er hat auch natürlich über die Jahre ja auch ein paar Kanten gezeigt und also er ist deswegen, für mich ist dieser Tag die Nummer eins, weil es für ewig in Erinnerung bleiben wird, weil es auch irgendwo das eins der Bilder dieser Olympischen Spiele war dieser Evenepoel vor diesem Eiffelturm irgendwo sinnbildlich für diese großartigen Olympischen Spiele und natürlich auch für diesen Radsportsommer.
Ja, das war auch einfach, also es war wirklich eine Sensation. Olympia unfassbar schön. Und ich war bei dem Männerrennen bei dir, genau, und bei dem Frauenrennen hatte ich auch mal so 2 Stunden Leerlauf an dem Nachmittag, bin ich schnell ins Montmartre gefahren, in dieses Künstlerviertel mit dem Sacré-Cœur, mit der Kirche oben. Und es war so schön, einfach zu sehen, wie viele Menschen da waren, aus Europa natürlich, viele Radsportfans, also nicht nur Frankreich, sondern aus allen Ländern, viele Deutsche auch. Und bei den Männern war ja noch viel mehr los als bei den Frauen, aber selbst bei denen standen die Leute in 3er-, 4er-Reihen da an der Straße und da sind ja auch ein paar Exoten dann dabei bei Olympia, ne? Also die es zu den großen Rennen nie schaffen und auch die wurden dann nach hochgetragen. Ich stand an so einem Anstieg direkt an dem Café von der fabelhaften Welt der Amelie, übrigens das Café, in das Nils Pohle bei den Männerrennen einmal kurz eingekehrt war, aus bekannten Gründen. Und das war eine so schöne Stimmung. Also ich habe auch diese Radsportveranstaltung wie alle anderen auch bei den Olympischen Spielen in so schöner Erinnerung. Und ja, dieses Bild, wie er da steht auf dem Zielstrich mit diesem Eiffelturm im Hintergrund, das ist natürlich ein episches Bild. Aber das ist das, was ich meine. Das ist mir dann, dass er in dem Moment sowas dann auch noch auf dem Zettel hat, dass er sich dann inszenieren kann und ich will nicht sagen muss, aber offensichtlich gehört das irgendwie dazu bei ihm. Das ist mir ein Tick too much. Aber ich gebe dir natürlich recht. Natürlich war das ein sensationeller Moment und ein Bild für die Ewigkeit und finde ich absolut auch ein absolut würdiger erster Platz.
Ich war in den USA und habe nichts gesehen.
Siehst du? Das Ergebnis nachgelesen.
Das Ergebnis nachgelesen. Hat gewonnen, also ja, das ist mir bewusst, dass er Olympiasieger geworden ist.
Hat sich rumgesprochen.
Aber ich habe ja. die ikonischen Bilder habe ich alle nicht gesehen. Ich hörte nur davon.
Aber wenn du in den USA warst, bei den Frauen hat ja eine Amerikanerin gewonnen mit Kristen Faulkner, völlig überraschend, die dann auch was Verrücktes geschafft hat, dass sie dann auf der Bahn auch noch Gold gewonnen hat im Vierer, auch eine Geschichte des Jahres. Aber jetzt lenke ich ab von deiner Nummer eins.
Von meiner Nummer eins, genau. Und das ist die Abschiedstour von Simon Geschke und ich gebe zu, ich bin ein bisschen sentimental. Mhm. Weil es ist ja so, also ich mache das ja schon sehr, sehr lange und Simon Geschke ist einer von denen, die ich auch eben quasi von Anfang an begleitet habe und deswegen ist es für mich ein besonderer Abschied, wie auch schon der von Toni Martin, Marcel Kittel, André Greipel, die ja alle so eine Ära geprägt haben. Und Simon Geschke war vielleicht derjenige, der am wenigsten exponiert war, aber einer von denen, die als Typ immer besonders waren. Ich erinnere mich 2009 bei seiner ersten Tour habe ich ihn am Lac d'Annecy, da war Zeitfahren und da hatte man ein bisschen Zeit mit ihm zu quatschen und da habe ich ihn quasi kennengelernt und habe seinen größten Erfolg 2015 in Praloup miterlebt und die Tränen miterlebt, die er da vergossen hat nach seinem Etappensieg bei der Tour de France. Wir haben den dramatischen Kampf um das Bergtrikot 2022 alle noch vor Augen, wo auch wieder Tränen flossen, aber diesmal dann eben der Enttäuschung, weil er sich so 9 Tage lang da reingehängt hat und dann hat ihm Jonas Vingegaard das gepunkte Trikot kurz vor Paris dann eben doch noch abgenommen, ohne dass er es wollte, aber das Rennen hat es eben halt einfach so mit sich gebracht. Und das ist, ich finde, jetzt ist noch John Degenkolb übrig, der fährt noch, aber das ist so eine Generation, die ich sehr eng mit meiner Radsportberichterstattung verbinde und deswegen ist Simon Geschke eben auch ein besonderer Typ und ich finde, was er dieses Jahr geleistet hat, ist auch nochmal bemerkenswert mit 38 Jahren, inzwischen 39, 84 Renntage, 13.500 Rennkilometer. Er hat nochmal alles mitgenommen, was ihm so gefällt. Also von der Tour Down Under im Januar in Australien über Strade Bianche, die ist er nochmal gefahren, den Giro d'Italia, wo er dann völlig überraschend plötzlich nochmal unter die Top 20 gefahren ist als 14. des Gesamtklassements. Eine großartige Leistung. Bei der Tour de France ist er auch nochmal mitgefahren und tatsächlich in dem Fall nur mitgefahren, in Anführungsstrichen nur, wir haben dann nochmal ein langes Interview geführt, wo er sagt, dass die Tour de France auch so eine Art Hassliebe ist. Und nicht alles schön ist bei der Tour de France, also fast für die Sprinter, die Bergetappen sind für ihn dann die Flachetappen gewesen, wo er einfach immer nur von A nach B kommen musste. Und es ist so einer, der einfach als Typ immer herausgestochen ist, nicht nur wegen seines Vollbarts, sondern weil er einfach so ein klassischer Radprofi ist, der nicht permanent im Rampenlicht steht, aber seine Nischen sucht, seine Erfolge sucht. Und es waren nicht viele, aber eben der in Pralou ist besonders rausgestochen. Und wie er dann eben beim Münsterland-Giro jetzt im Oktober dann verabschiedet worden ist, und da waren sie dann alle, ne? Also die Kittels und Krabbels und Degenkolbs, und haben ihn auch nochmal gewürdigt. Und das ist ein Sprinterrennen, also da ist er irgendwie, ich weiß nicht, unter ferner Liefen natürlich ins Ziel gekommen, aber darum ging es nicht, und alle waren da und er ist gefeiert worden wie ein Sieger, und das finde ich völlig zu Recht. Also eine lange Karriere, die nicht geprägt war von großen Erfolgen, aber hat sich jahrelang wirklich gequält, tolle Rennen geliefert war ein Radprofi im besten Sinne des Wortes.
Ja, und hat sein persönliches Glück gefunden. Wir lassen ihn jetzt mal das Familienglück und den Ruhestand und werden sicher aber auch nochmal im Tourfunk irgendwann mit ihm sprechen, weil das ist einfach eine Persönlichkeit der letzten Jahre aus dem Radsport und ein großer Verlust für den deutschen Radsport, auch für uns als Zuschauer. Immer Simon Geschke war immer einer, den du auf dem Zettel haben konntest, weil so in guten Tagen hat er sich auch mal gezeigt, und ich finde, das ist toll, dass du ihn hier mit dem ersten Platz nochmal so würdigst. Mein Gewinner im Jahr 2024 ist der größte Gewinner überhaupt, Tadej Pogacar, ich erinnere mich an Strade Bianche im März, da hat er, glaube ich, 80 Kilometer vor dem Ziel angegriffen, hat das Rennen gewonnen. Lüttich Bastogne Lüttich waren es dann, glaube ich, 35 Kilometer vor dem Ziel, die er attackiert hat. Er hat zwei Monumente gewonnen in diesem Jahr, die Lombardei-Rundfahrt im Herbst und auch noch. Er hat den Giro gewonnen mit einer Leichtigkeit, zumindest sah es so aus, dass es leicht war, mit fast 10 Minuten Vorsprung. Nie gefährdet, dass er in der letzten Woche noch die Beine hochnehmen konnte und schon die Tourvorbereitung beginnen konnte. Und er hat das geschafft, was zuletzt Marco Pantani 1998 geschafft hat. Er hat Giro und Tour in einem Jahr gewonnen. Er hat bei der Tour auch alles dominiert, 6 Etappensiege geholt, hat dann auf Olympia verzichtet, weil er müde war, wie er sagte, und ist dann mit einer Dominanz Weltmeister geworden, wie es auch selten vorgekommen ist. Also Giro-Sieg, Tour-Sieg, WM-Titel in einem Jahr. Alles mit einer Leichtigkeit und einer Begeisterung. Es ist ein sympathischer Typ, aber wir haben da auch, und das ist der Radsport nun mal, das muss er ertragen, auch im Tourfunk schon häufig drüber gesprochen, auch bei der Tour selbst. Solche Leistungen wecken natürlich auch zumindest Zweifel, und ich hoffe sehr, dass wir in vielen Jahren auch noch über dieses großartige Jahr von Tadej Pogacar reden können, mit demselben Wissen von heute, dass es alles sauber gelaufen ist. Es liegt nichts vor, also das muss man immer dazu sagen, es gibt kein Indizien, nicht mal, dass irgendwas komisch sein könnte. Und trotzdem, damit muss der Radsport klarkommen, sind solche Leistungen immer verbunden mit zumindest offenen Augen. Und das ist es auch unser Job als Journalist, da genau hinzugucken. Aber solange nichts vorliegt, muss man sagen, alter Schwede, was für ein Jahr. Tadej Pogacar hat, also bis auf Olympia, wenn er das auch noch gewonnen hätte, dann hätte ich wirklich gesagt, das geht nicht. Aber also er hat einfach alles abgerissen. Da, wo er war, hat er gewonnen. Also alles Wichtige. Und es war auch für ihn ein Jahr, das in die Geschichte eingegangen ist. Und Tadej Pogacar mit seinem Triple in diesem Jahr, mein Nummer 1 in diesem Kalenderjahr 2024. Könnt ihr auch mitleben, ne, glaube ich?
Können wir mitleben, oder Holger?
Ja, vor allem was ich noch so mit auf dem Zettel sind diese unglaublichen Rekorde und Zeiten im Sommer bei der Tour de France, so Bergrekorde. Wie gesagt, immer mit der Hoffnung, dass das alles mit rechten Dingen zugegangen ist, und das andere ist die Art, dass er nicht irgendwie wartet und mitfährt, also diese Taktik der Zehnerjahre, die Sky vorgelebt hat, mit Wiggins, mit Froome, wir schauen mal und fahren vom Rechner, sondern einfach losfährt. Egal wann es ist, der einfach losfährt. Es ging auch immer gut. Ich bin mal gespannt auf den Tag, an dem es nicht losgeht. Bei der WM hätte es definitiv schief gehen müssen in Zürich, wenn sich Remco Evenepoel und Mathieu van der Poel einig geworden wären. Aber das, ja, es war das Jahr des Tadej Pogacar, es war auch das slowenische Jahr. Wir haben ja voriges Jahr alle drei großen Rundfahrten von FISMA gewinnen sehen, beziehungsweise Jumbo, wie sie damals noch hießen. Dieses Jahr waren es jetzt komplett in slowenischer Hand, weil ja Primoz Roglic die Vuelta gewonnen hat. Und das Einzige, was immer unbeantwortet bleiben wird, was wäre mit dem Olympiarennen passiert, wenn er gestartet wäre? Und noch interessanter, so wie er in Form war bei der WM und so wie das Niveau war bei der Vuelta, er hätte ja eigentlich auch die Vuelta gewinnen können.
Und er sagt ja auch, also hat er neulich immer mal gesagt, er hält es auch für möglich sogar, drei Rennen in einem Jahr zu gewinnen. Ich weiß nicht, ob das clever wäre, aber also wenn es einem
ist besser, glaube ich, so wie es ist, ist es schon gut genug.
Ja. Aber wenn es einer kann, dann er, muss man sagen. Ja, also wir haben jetzt aber bestimmt.
Wisst ihr, was meine Nummer 1 sagt zum Thema Skepsis? Mm. Der Stärkste wird immer skeptisch beäugt werden, weil er eben der Stärkste ist.
Ja.
Das, also ich habe das jetzt paraphrasiert, ganz genau wörtlich hat er es jetzt so nicht gesagt, aber das war sinngemäß das, was er gesagt hat. Der Stärkste ist eben der Stärkste und damit eben auch verdächtig in Anführungsstrichen. Mm. Also, weil er eben der Stärkste ist. Ich finde, das ist. Und ja, man sitzt davor und bei Strada Bianca habe ich gedacht, oh, gibt's nicht, Wahnsinn, also jetzt fährt er da 80 Kilometer, der hat es ja vorher noch angekündigt, das war, so hat er gesagt, das ist die Stelle, wo ich attackieren werde und losfahren werde und dann macht er das und man denkt, das wissen doch alle, das kann jetzt nicht sein und trotzdem fährt er da weg und dann denkt man, okay, das passiert einmal, aber das passiert halt permanent in diesem Jahr. Oder ist permanent in diesem Jahr passiert und das ist dann schon wirklich, ja, also jedes Mal ein Spektakel und gleichzeitig denkt man sich, wow, also wenn das 2025 so weitergeht, dann ja, was bleibt dann noch für die anderen?
Ja. Das war schon bei der Lombardei-Rundfahrt, da waren es glaube ich knapp 50 Kilometer, er tritt an und da kann man eigentlich auch zu einem anderen, zu was Spannenderem schalten, weil der Rest, da war Remco Evenepoel dabei, konzentriert sich auf den Kampf um Platz 2, die wissen, Haken dran, der ist weg, okay, es bringt nichts. Da hinterher zu fahren, wir versuchen es weiter zu werden. Das hoffentlich passiert nicht im nächsten Jahr.
Nee. Also, es war ein großes Jahr und wir haben jetzt bestimmt viele Highlights auch nicht beachtet, nicht besprochen. Seht uns das nach. Wir sind nach bestem Gewissen vorgegangen und das waren unsere sozusagen, wenn man zusammenzählt, unsere 9 großen Momente oder Geschichten des Radsportjahres 2024. Und ich hoffe, das nächste Jahr wird genauso ereignisreich. Also Olympia müssen wir streichen. Das können wir ziemlich sicher sagen, wird nicht stattfinden, aber vieles andere schon. Und dann hoffen wir auf weitere große Radsportmomente und auf viele neue, schöne Tourfunkfolgen. Es hat mir viel Spaß gemacht mit euch immer. Fabian Wegmann grüßen wir noch, der auch häufiger mal dabei ist. Auch bei der Tour dann Michael Antwerpes, Florian Nass. Wir sind eine große Runde und wir machen genauso weiter. Und ich sage euch vielen Dank fürs Zuhören und euch beiden, Michael und Holger, danke für viele, viele schöne gemeinsame Momente hier im Podcast.
Und frohes Fest.
Ja.
Ja, wir haben zu danken und kommt gut ins neue Jahr.
Frohe Weihnachten, alles Gute für 2025. Macht's gut. Tschüss.
Ciao. Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.